Multitasking. Gut. Ja. Schön, euch zu sehen. Ich will heute wieder einmal sagen, man darf während der Predigt Fragen stellen. Ich sage es ja nicht jedes Mal, aber immer mal wieder. Also wenn ihr irgendeine Frage habt, dürft ihr gerne einfach diese Frage stellen. Am besten kurz aufhalten, damit ich nicht gerade mitten im Satz unterbrochen werde. Ja, letzten Sonntag, da haben wir uns ja mit der Not der Menschen auseinandergesetzt und was wir als Christen denn ihnen zu bringen haben. Und meine Antwort darauf war, wir können ihnen Hoffnung bringen. Und wir haben das noch etwas konkretisiert und haben folgende Punkte miteinander angeschaut, welche Hoffnung wir bringen können. Also wenn du letzten Sonntag nicht hier warst, kein Problem, du wirst trotzdem gut mitkommen. Also der erste Punkt ist, hey, Jesus ist bei denen, die in Not sind. Das ist etwas, was wir zu bringen haben. Danke, hey, Jesus ist bei dir, auch wenn niemand mehr bei dir ist. Gott hört auf unsere Gebete. Wir können beten für diese Personen. Gott macht wirklich etwas. Es gibt die Kraft des Heiligen Geistes, die wirklich real ist, die in uns wirkt, die etwas zu geben hat, was weit über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Wir als Christen wissen, jeder Mensch hat eine Bedeutung, unabhängig davon, was er gerade leistet oder was er gerade getan hat. Jeder Mensch hat eine Bedeutung und ist wichtig und hat eine Würde. Und zu guter Letzt, nach dem Tod erwartet uns eine Ewigkeit bei Jesus, in der wird es kein Leid mehr geben. So, diese Punkte haben wir angeschaut und als ich mir die noch einmal so durch den Kopf gehen ließ, da merkte ich, diese Punkte, die haben einen Haken. Und der Haken ist, wenn man diese Punkte nicht glaubt, dann nützen sie gar nichts. Jeder dieser Punkte muss man glauben. Und Glaube hat in unserer Zeit ja gar nicht so ein guter Ruf. Oder Glaube ist ja einfach, wenn man etwas nicht weiß, dann musst du glauben. Oder? Also Glaube ist viel schwächer als Wissen, weil wenn man etwas weiß, dann kann man es wissen und ja, wenn du es halt nicht weißt, dann musst du es nur glauben. Diese Geringschätzung des Glaubens, die kam so vor allem mit der Aufklärung und mit der modernen Wissenschaft, wo so die Haltung aufkam, wir werden forschen, wissenschaftlich die ganze Welt erforschen und irgendwann werden wir alles wissen. Und wenn wir alles wissen, dann müssen wir ja gar nichts mehr glauben. Dann ist der Glaube überflüssig. Also der Glaube wird irgendwann von der Wissenschaft abgelöst, so meinen einige. Ich glaube aber, dass dies ein Irrtum ist und dass diese Diskussion auch nicht ganz vernünftig ist. Und ich will das kurz demonstrieren, und zwar mit diesem Ball und Eddie. Eddie, deine Aufgabe ist, vor mir zu verteidigen, dass dieser Ball grün ist. Gut. Und Eddie, ich sage dir, dieser Ball ist nicht grün, dieser Ball ist rund. Was? Er ist rund. Schau einmal dieser Ball an. Gib mir mal deinen Ball. Ist dieser Ball rund? Also, dieser Ball ist rund. Oh, Entschuldigung. Der ist nicht grün. Dieser Ball ist grün. Und wir können eine Abstimmung machen. Ist dieser Ball grün? Alle aufhalten diese Seite. Voilà, alle auf meiner Seite. Dieser Ball ist, sein Hauptcharakter ist grün. Voilà. Ja, Genau.
Ja, jetzt habe ich also richtig Danke vielmals. Gut. Okay, der ging so richtig in die Hose, aber gut, aber ich glaube, ihr habt gemerkt, um was es geht. Und manchmal kommt es mir bei dieser Frage, ja, ist dann Wissen wichtiger oder Glaube wichtiger, genau wie mit dieser Diskussion vor. Ist dieser Ball grün oder rund? Und natürlich stimmt beides, richtig. Es stimmt beides, weil es sind verschiedene Kategorien. Das eine ist die Form und das andere ist die Farbe. Und ich glaube, bei Wissen und Glauben ist das vielfach genauso. Man kennt dieses Problem sogar in der Philosophie, man nennt das dort Kategorieverschiebung. Und so gibt es einige Fragen, die kann der Glaube nicht beantworten. Zum Beispiel, wie schnell dieser Ball Edi an den Kopf fliegt, wenn ich ihm ihn anwerfe, das kann der Glaube nicht beantworten. Das beantwortet die Physik. Oder was 346 mal 45 gibt, da kannst du noch so glauben. Wenn du das kleine 1x1 nicht kannst, dann wirst du das nicht ausrechnen können. Oder was dann Krokodil auf Portugiesisch heißt, da nützt dir der Glaube auch nichts. Es gibt Dinge, die muss man einfach wissen. Aber genauso gibt es Fragen, bei denen kann dir das Wissen nichts mehr nützen. Zum Beispiel die Frage, darf man die Kinder seiner Feinde im Krieg umbringen? So, das kannst du nicht wissen. Da ist die Frage, was glaubst du? Wenn du daran glaubst, an die Rassenlehre der Nazis zum Beispiel, dann sagst du, das ist kein Problem, das sind ja nur Untermenschen. Wenn du ans Kastensystem im Hinduismus glaubst, dann kommt es ein bisschen auf die Kaste drauf an, wie schlimm das ist, dass man die jetzt umbringst. Wenn du daran glaubst, dass die Gegner ganz schlimm sind und einfach nur Kriegsmaschinen nachzüchten werden, dann wirst du sie wahrscheinlich umbringen. Wenn du daran glaubst, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und eine eigene Würde hat, dann wirst du sie wahrscheinlich nicht umbringen. Und irgendwie tief drin glauben wir alle, es ist falsch, wenn wir das machen. Es ist falsch, wenn im Krieg Kinder und Frauen umkommen, auch wenn die sind, die die nächste Generation Krieger stellen wird. Aber eben, je nachdem, was du glaubst, wissen, was da richtig und was falsch ist, können wir nicht. Darum kommen verschiedene Kulturen auch zu verschiedenen, Einstellungen dazu. Kinder im Krieg umbringen darf man bei uns nicht. Kinder im Bauch umbringen darf man bis 3 Monate bei uns. Ist das richtig? Man kann das nicht wissen, aber man kann es glauben, je nachdem eben, was man glaubt. Was wir glauben, ist wichtig. Und noch viel mehr als das, was wir wissen, bestimmt das, was wir glauben, nämlich das, was wir machen. Der Glaube bringt uns zum Handeln. Und wenn man etwas richtig fest glaubt, dann fängt man an, darauf hinzuarbeiten. Mir wurde mal eine Geschichte erzählt, und da war ein ehemaliger Kommunist. Und der hatte ganz fest an den Kommunismus geglaubt. Und der wollte dieses politische System einführen in der ganzen Welt. Der hat sich dann, irgendwann hat Jesus gefunden, hat dann gemerkt, dass der Kommunismus wahrscheinlich nicht die Lösung für die Welt ist. Aber als er die Christen
so sich unter den Christen bewegt hat, da hat er gesagt, es ist alles gut bei euch, aber etwas ist komisch. Ihr habt so einen kleinen Glauben. Wisst ihr, als ich Kommunist war, dann war unser Ziel, wir müssen 2% der Bevölkerung erreichen. Wenn 2% der Bevölkerung an den Kommunismus glauben würde, dann würde es uns gelingen, das ganze System umzukrempeln. So, das war der Glaube der Kommunisten. 2% reichen, um das ganze System umzukrempeln. Weil sie geglaubt haben, dass ihr System so überlegen ist allen anderen, dass das eben funktionieren wird. Wir Christen sind mehr als 2% in der Schweiz. Haben wir diesen Glauben auch? Ich arbeite noch daran. Jetzt gibt es eine falsche Vorstellung über den Glauben. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die haben den Glauben so ausgelegt und haben gesagt, ja, wenn ich daran glaube, dass das wahr ist, dann habe ich den Glauben. Also einfach etwas für wahr halten heißt, ich glaube es. Aber der Glaube, von dem die Bibel spricht, der geht weit über das für wahr halten hinaus. Es geht eben in die Tat. Jakobus beschreibt das folgendermaßen. Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist, also keine Taten aufweist. Für sich allein ist er tot. Hey, also wenn du nur etwas für wahr hältst und denkst, ja, ich glaube, zum Beispiel Jesus ist gestorben, das weiß ich intellektuell, dann sagt Jakobus, dein Glaube ist tot. Und weißt du, tot ist nicht da. Aber es könnte jemand sagen, schreibt er weiter, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. Zeig mir einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Also er sagt, hey, wenn du nur das intellektuell denkst, dass das richtig ist, aber du nicht danach handelst, dann ist dein Glaube nichts, es gibt ihn nicht. Im Gegenteil, schau auf mein Leben und du wirst durch meine Taten sehen, was ich glaube, was ich wirklich glaube. Und wir können das jetzt einmal durchgehen an unseren 5 Punkten. Jesus ist bei denen, die in Not sind. Wir können einfach sagen, ja, wir wissen das. Das stimmt. Oder wir können sagen, ich glaube das. Und dann fängst du an zu handeln. Dann gehst du zu deinen Nächsten, die in Not sind, und erklärst ihnen, wie es ist, in diese Beziehung mit diesem Jesus zu kommen. Du fängst an, sie zu diesem Jesus zu führen, ihm von ihm zu erzählen. Vielleicht kennen sie ihn schon, mit ihnen zu beten, mit ihnen diesen Glauben zu leben. Es bringt dich ins Handeln. Gott hört auf unsere Gebete. Wenn wir das nur wissen, aber nicht beten, ja, dann nützt das wohl nichts. Erwartest du wirklich Hilfe, wenn du betest? Ich habe immer wieder mal gemerkt, dass das bei mir manchmal fast ein bisschen ein Alibi ist. Es ist noch gut, man kann jemandem sagen, der fest in Not ist und ich weiß nichts mehr darauf zu sagen, ich bete noch für dich. Und weil ich ja nicht lügen will, mache ich dann das auch noch schnell 10 Sekunden. So. Aber wenn ich das glaube, ganz tief, dann bete ich anders. Ich habe gemerkt, bei mir auch länger. Und ich habe gemerkt, ich empfinde das Gebet gar nicht mehr als Zeitverschwendung. Wenn ich sage, jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um für die Nöte, zum Beispiel der Gemeinde, zu beten, dann kommt manchmal so der Gedanke, jetzt betest du könntest ja jetzt auch helfen, du könntest jemanden anrufen und ermutigen und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, die mir in den Sinn kommen, was ich auch praktisch tun kann. Und nichts gegen das praktische Tun, das gehört dazu. Aber Gebet, wenn wir glauben, dass es etwas bewirkt, ist keine Zeitverschwendung, sondern es bewirkt eben wirklich etwas. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt real. Hörst du auf den Heiligen Geist, bevor du etwas machst? Glaubst du daran, dass die Ideen des Heiligen Geistes besser sind als deine eigenen? Erwartest du Übernatürliches vom Heiligen Geist? Wagst du dich einmal etwas zu machen, das dir vielleicht gar nicht logisch erscheint, weil du es vom Heiligen Geist einfach gehört hast? Etwas zu machen, das du nachher nicht mehr im Griff hast? Wenn wir das nicht nur einfach für wahr halten, sondern glauben, dann bringt es uns zu Taten. Gott gibt dem Menschen Bedeutung, unabhängig von seiner Leistung und seinem Verhalten. Glauben wir das? Beschäftigst du dich mit Leuten und gibst du Leuten Zeit, die dir gar nichts bringen? Die dir nie etwas zurückgeben werden, voraussichtlich? Ja, Leute, die dich vielleicht beleidigt haben oder es nicht gut mit dir meinen? Glaubst du daran, dass auch die Würde von Gott bekommen haben und es sich für dich lohnt, sich mit denen abzugeben, ihnen ein Freund zu sein? Und der letzte Punkt, nach dem Tod erwartet uns eine Ewigkeit bei Jesus, in der es kein Leid geben wird. Oh, wenn wir das glauben, wie viel weniger fällt unser eigenes Leid ins Gewicht? Wenn ich weiß, ich habe noch eine Ewigkeit Zeit. Ich sage manchmal, das ist theologisch jetzt nicht ganz korrekt, aber ich sage manchmal, weißt du, Gott hat noch eine Ewigkeit Zeit, um das wieder gut zu machen, was mir hier widerfährt. Jetzt, er muss nichts gut machen, weil er macht alles schon gut hier, auch wenn wir es nicht verstehen. Aber trotzdem, für mich als beschränkter Mensch ist das tröstlich. Ich weiß, hey, noch eine Ewigkeit wird Jesus da sein und es wird kein Leid mehr geben. Ja, reden wir darüber. Können wir das jemandem sagen? Sagen, hey, es wird besser werden, allerspätestens nach deinem Tod. Ja, können wir uns für jemanden freuen, der gestorben ist, der zu Jesus gehen durfte? Wie tief ist das schon in unserem Herzen drin? Wie kommt man denn zu so einem Glauben? Das wäre ja jetzt so noch gut zu wissen, man hätte da so ein Rezept. Ich habe das Rezept nicht gefunden, aber Gott hat mir eine Geschichte gezeigt. Und die will ich euch gern erzählen. Und das ist die Geschichte von Elia. Ich wollte diese Geschichte in der Vorbereitung dreimal aus der Predigt kippen. Und dreimal hat Gott es mir nicht erlaubt. Also irgend für jemanden hier ist die Geschichte ganz besonders, vielleicht auch für mehrere. Elia, der hat gelebt etwa 860 Jahre, bevor Jesus geboren ist. Er hat in Israel gelebt und zu damaligen Zeit herrschte der König Ahab und seine Frau Isabel. Und sie regierten richtig gottlos. Sie haben viele der Propheten umgebracht, sie haben die Altäre von Gott zerstört und haben sie ersetzt durch Altäre für Baal. Dort gab es ganz andere Opfer, dort gab es auch Kinderopfer und so weiter. Also ganz eine schreckliche Zeit, viel Gewalt und auch für Elia war die Zeit sehr schwierig. Er war unter Lebensgefahr und er musste fliehen. Und was Elia jetzt in dieser nächsten Zeit, die wirklich schwierig ist, erlebt hat, das ist, ich habe aufgeschrieben, weil mir kein anderes Wort in den Sinn kam, es ist einfach krass. Es ist richtig gewaltig. Ich will euch etwas erzählen, so im Schnelldurchlauf, was er alles erlebt hat. Er war dann an diesem Bach und hat sich dort versteckt in der Wüste. Dieser Bach hatte Wasser, also so, dass er trinken konnte. Im ganzen Land kam eine Hungersnot. Und auch Elia hatte natürlich nichts zu essen und er war verzweifelt. Und so hat ihn Gott aber nicht im Stich gelassen. Sondern plötzlich kamen am Himmel Vögel und diese Vögel hatten Fleisch und Brot in den Krallen und so, als sie zu Elia kamen, haben sie diese irgendwie losgelassen, so dass er versorgt wurde mit Fleisch und Brot. Das ist sogar eher eine für damalige Zeit üppige Mahlzeit, wenn du auch noch Fleisch hattest. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist cool und richtig, ein richtig glaubensstärkender Schritt. Jetzt Problem, irgendwann, die Trockenzeit in Israel war so groß, dieser Bach hatte kein Wasser mehr. Was machst du jetzt? Trinken bringen ist für Vögel vielleicht schwerer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat dann Gott gesagt, okay, ich habe einen weiteren Plan mit dir. Gehe, ich zeige dir, wohin, und er ist dann gegangen, kam zu einer Stadt. Vor dieser Stadt war eine Witwe und die hatte für sich und ihren Sohn nur noch irgendwie einen Krug mit Öl und einen mit Mehl und ja, er wollte jetzt noch die letzte Mahlzeit machen und dann mit ihrem Sohn sterben. So, das war so ihre Aussicht. Und jetzt kommt Elia, wurde genau zu dieser Frau geschickt. Irgendwie tönt das nach einer Fehlplanung, war es aber nicht. Weil Gott hat gesagt, ich werde hier ein Wunder tun. Und dann sagt er dieser Witwe, Witwe, weißt du was, mach Folgendes, backe zuerst für mich ein Brot. Und dann erst für deinen Sohn. Und die Witwe hat erklärt, da geht er gar nicht, ich habe nur noch für ein Brot genug und so. Elia konnte sie überzeugen, dass Gott eingreifen wird. Und sie hat das gemacht. Und es war so, dass während der ganzen Hungersnotzeit dieser Krug mit Öl und dieser Krug mit Mehl nicht leer ging. Sie haben immer von diesem Häufchen genommen und dann war es irgendwie wieder da. Wie es genau vonstatten ging, wir wissen es nicht. Ein weiteres Wunder, das Elia erleben durfte. Aber irgendwie war seine Geschichte ein bisschen eben verrückt. Der Sohn dieser Witwe, der starb plötzlich. Ein ganz schreckliches Ereignis für diese Witwe, weil diese Witwe hatte ja schon keinen Mann mehr, der sie versorgt. Und ihre einzige Hoffnung ist eigentlich dieser Sohn, dass der irgendwann sie versorgt. Jetzt stirbt der. Das ist ziemlich das Todesurteil für diese Witwe. Und natürlich auch die Trauer um das Verlieren des Sohnes und so weiter. Aber auch hier sagt Gott, hey, diese Geschichte, die passiert nicht ohne mich. Und er hat Elia gezeigt, wie, dass er diesen Sohn wieder auferwecken konnte. Und dieser Sohn wurde auferweckt durch Gott, durch die Hand von Elia und wurde wieder lebendig. Wow! Wer würde sich das nicht wünschen, mal einen Toten aufzuwecken? So? Wäre das nicht glaubensstärkend? Dann sagte Gott etwas noch Unbegreiflicheres und er sagte, hey, jetzt gehst du wieder nach Israel zurück und dort werden wir jetzt einen Showdown machen. Jetzt großes Finale. Diese Baalspriester, ich werde zeigen, dass ich mächtiger bin als die. Und so haben sie einen Wettkampf gemacht. Der Wettkampf war folgendermaßen, sie sind alle auf einen Berg gekommen, 450 Baalpropheten, ein Gottesprophet, der Elia. Und sie haben beide ein Altar gemacht und der Wettbewerb war so, der Altar, der brennt, ohne dass ihn ein Mensch anzündet, also dass ihn eben Gott anzündet, der Altar, also der Gott, der ist wirklich mächtig. So, das ist logisch, hä? Also wenn das so passiert, dann muss man schon sagen, ja, das muss Gott sein. So. Die Baalspriester, die haben da ein Altar aufgestellt und haben getanzt, sind in Ekstase gefallen und so weiter. Ganzen Morgen lang, ganzen Nachmittag haben die da getanzt und gemacht und ihr Altar war gar nicht. Elia hat sie ausgelacht. Und Elia, der hat gesagt, okay, jetzt komme ich dran. Und zuerst einmal hat er Leuten gesagt, hey, schüttet mal etwas Wasser. Nicht nur etwas Wasser, schüttet alles Wasser, das ihr findet, über meinen Altar. Ich will euch zeigen, mein Gott kann trotzdem dieses Altar entzünden. Und so ist es dann auch gekommen. Und das Feuer Gottes, das war krass. Sorry für dieses Wort, aber es war einfach gewaltig. Es hat alles verbrannt, was auf diesem Altar war. Und jeder hat gesehen, wow, dieser Gott, der ist es. Das ist der wahre Gott. So wurden die ganzen 450 Baalspropheten besiegt. Früher heißt besiegt dann halt auch, dass sie dann wirklich nicht mehr da waren. Dann hat Gott dann den Regen wieder geschickt und die Hungersnot in Israel beendet. Und als es anfing zu regnen und der König dann von diesem Berg Karmel wieder zurückfuhr mit einem Rosswagen, steht dort in der Bibel, Elia wurde gestärkt und so ist er diesem Rosswagen vorausgerannt. So, ihr habt sicher schon mal Rösser gesehen, die so richtig im Galopp waren, und das waren sie sicher, weil der König wollte ja es kam ein richtiger Sturm, der wollte ja nicht von diesem Sturm so voll geregnet werden. Also die sind richtig gerannt und Elia war schneller. So, all diese Dinge hat Elia erlebt. Alle diese Dinge haben doch seinen Glauben gestärkt. Und am nächsten Tag, der König hat dann seiner Frau Isabel erzählt, was da passiert ist und dass ihre Baalspriester jetzt alle tot sind und so. Und dann hat sie gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Und hat Rache geschworen. Hat gesagt, diesen Elia, den bringe ich um. Das wurde Elia gesagt. Und jetzt könnte man doch sagen, hey, 450 Baalspropheten hat er besiegt. Er hat Essen bekommen, er hat Tote auferweckt, er hat so viel gesehen. Aber dann steht da diese Nachricht, dass diese Königin ihn umbringen will, hat ausgelöst, da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Er lief weg, er ging eine Tagesreise in die Wüste und er lag dort unter einem Baum und er sagte, es ist genug. So nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er schlief ein, um zu sterben. Aber Gott war auch hier noch nicht fertig mit diesem Elia. Er schickte einen Engel, der Engel hat ihm Essen gegeben, der hat gegessen und ist wieder eingeschlafen. Und so hat der Engel ihn nochmal geweckt, hat ihm nochmal Essen gegeben und hat gesagt, hey, jetzt ist etwas für dich dran, etwas Wichtiges. Geh zum Berg Horeb. Der Berg Horeb ist etwa 400 Kilometer weiter weg gewesen, durch die Wüste. Aber das Essen, das war so kräftigend für Elia, dass der 40 Tage marschiert ist zu diesem Berg. Eben in der Wüste, da gibt es ja kaum Wasser und auch kaum Essen. Also das war auch etwas Übernatürliches, das Gott ihm gesagt hat. Und jetzt kommt er an diesen Berg an. Und dann begegnet ihm Gott. Und er fragt zuerst mal, Elia, was machst du hier? Und Elia sagt, ich habe geeifert für dich, Herr. Aber es hat nichts gebracht. Die Altäre von dir, Gott, sind zerstört, die Propheten sind umgebracht, ich bin ganz allein übrig geblieben. Er war richtig verzweifelt, trotz all dem, was er erlebt hat. Und so sagt Gott ihm, hey, geh auf den Berg. Es war derselbe Berg, auf dem Mose auch Gott begegnet ist. Und er sagt, und jetzt begegne ich dir. Und er war dann dort. Und da kam ein großer Sturmwind, der alles mitgerissen hat, tornadomäßig. Aber Gott war dort nicht. Da kam ein mächtiges Erdbeben. Aber auch in diesem Erdbeben war Gott nicht. Und dann kam eine Feuersbrunst, die alles verzehrte. Aber auch dort war Gott nicht. Und dann kam ein sanftes Sausen. Und Elia merkte, hier ist Gott, in diesem sanften Sausen. Und dann redet Gott mit ihm aus diesem sanften Sausen. Und er fragt, Elia, was hast du hier zu tun? Und Elia, der wiederholt seine Klage. Herr, ich habe so geeifert für dich. Aber es hat alles nichts gebracht. Alle Propheten sind tot, die Altäre sind abgerissen, nur ich bin übrig geblieben. Und jetzt macht Gott etwas ganz Erstaunliches. Man könnte ja jetzt sagen, jetzt wird Elia getröstet und so. Nein, Gott sagt, Elia, weißt du was, ich habe drei Aufträge für dich. So, du solltest jetzt durch die Wüste wieder zurücklaufen. Und dann sollst du dort einen bestimmten Hasael suchen und ihn zum König über Aram machen. Dann sollst du einen Jehu suchen und ihn zum König über Israel machen. Und am Schluss suchst du noch Elisa und der wird dann dein Nachfolger sein. Das ist vielleicht das einzig Hoffnungsvolle in dieser Botschaft, dass es schon einen Nachfolger gibt. Aber sein Auftrag, der war noch lange nicht dabei. Noch lange nicht vorbei. Aber es ist schon spannend, dass diese Worte von Gott, die einfach einen Auftrag waren, auf Elia einen wahnsinnig großen Effekt hatten. Elia bekam offensichtlich nachher wieder Mut. Er führte seine drei Aufträge aus und nachher sieht man, wie er noch einige Male von Gott gebraucht wird, und zwar für Dinge, die sehr viel Mut erforderten. Zum Beispiel eines Tages hatte der böse König Ahab einen Weinberg gesehen und hat gesagt, dieser Weinberg gefällt mir, der ist von jetzt an mir. Zuerst wollte er noch ein Tauschgeschäft machen und als der Besitzer dann das nicht wollte, hat er ihn einfach umgebracht. So ein König war das und wir haben gehört, wie ängstlich er vorher noch war, aber in diesem Moment ist er zum König gegangen und hat ihm so richtig die Leviten gelesen. Gesagt, Bürstli, so geht es gar nicht. He? Also er hat ihm richtig die Leviten gelesen und gesagt, so darfst du nicht, so kannst du. Du bist König von Israel. Israel ist Gottes Volk. Hey, so kannst du dich nicht verhalten. Das hat ihn Ahab sogar ausgelöst, dass er wirklich bestürzt wurde und um Vergebung gefleht hat. Und so wie Gott ist, hat er ihm diese Vergebung sogar gewährt und hat gesagt, all diese schlimmen Dinge, die ich vorausgesagt habe, weil du so gehandelt hast, ich nehme sie wieder zurück, weil du umgekehrt bist. Eine Frucht von Elias Dienst. Elia hat dann Ahab aber überlebt und hat auch seinem Sohn nochmal kräftig ist entgegengetreten und hat ihm gesagt, was Gott eigentlich von ihm wollte. Und erst dann konnte er dann irgendwann in Pension gehen und ist direkt in den Himmel gefahren und hat Elia dann sein Amt übergeben. Ja, was können wir jetzt aus dieser Geschichte lernen? Ich glaube, das ist dieser Glaube, der Elia hatte, der so richtig, man sieht, Elia hat wirklich Taten gemacht. Der hat begonnen mit einer Entscheidung von Elia. Nämlich der Entscheidung, ich will diesem Gott glauben. Ich will diesem Gott nachfolgen und mein Glaube soll mich zu Taten führen. Und er geht aus seiner Komfortzone heraus, mehrfach offensichtlich. Er lässt sich darauf ein, auf das, was ihm Gott gesagt hat. Und dann glaube ich, was man bei Elia auch lernen kann, ist, erinnere dich an die Taten, die Gott in deiner Vergangenheit gemacht hat. Halte die warm, halte die wach, denke immer wieder mal darüber nach. Und das Wichtigste ist, Dein Glaube, der kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Das haben wir gesehen. Dort hat es richtig einen Bruch im Leben noch einmal gegeben von Elia. Hey, gehe zu diesem Gott. Und es ist bezeichnend, wie sich Gott Elia offenbart. Unsere Welt, die ist sehr stürmisch, feurig und rüttelig. Und viele Eindrücke prasseln auf uns ein. Aber Gott ist Elia in einem lauen Lüftchen begegnet. Leise. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem Alltag unbedingt darum kämpfen müssen. Dass wir Zeiten haben, wo es leise ist. Wo wir nicht vom nächsten Termin zum nächsten Termin gehen. Wo wir nicht irgendwie neben dem Fernsehschauen auch noch etwas mit Gott reden. Sondern wo wir einfach hinsitzen und auf dieses leise Lüftchen hören. Ich glaube, auf Gott zu hören und in diese Stille zu kommen, das geht nicht nebenher. Es geht nicht, wenn wir in einem Umfeld sind, wo ganz viele Ablenkungen sind. Es ist ein laues, leises Lüftchen. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass wir sagen, Glauben, der soll wachsen. Glaube ist etwas, das wächst. Und ich habe hier gestern diese Orchidee gekauft, damit sie sicher noch schön blüht. Und diese Orchidee, die braucht, ich sage jetzt mal drei Sachen, drei Dinge. Das erste ist, sie muss fest verwurzelt sein in der Erde. Weißt du, wenn du willst, dass dein Glauben wächst, dann musst du fest verwurzelt sein. Fest verwurzelt im Wort Gottes, in dem, was Gott sagt. Dass du die Bibel kennst, aber wir haben ja jetzt gelernt, Glaube heißt nicht nur Wissen, sondern dass du auch nach dem, was du gelesen hast und erkannt hast, dass du auch nach dem lebst, dass du es ausprobierst. Nur das ist Glaube. Wenn du die ganze Bibel auswendig kennst und sagst, ja, das stimmt wohl alles, aber nie danach handelst, dann gibt das keine Wurzeln. Die Orchidee, die muss ausgerichtet sein auf die Sonne. Auf diese Gemeinschaft mit Gott. Du brauchst Zeiten, in denen du einfach die Gemeinschaft mit Gott hast. Und die können bei unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedlich aussehen. Aber einfach in dieser Sonne zu sein, unter Gott zu sein, zu sagen, wow, Gott, so schön, dass du da bist. Da kann man singen, man kann beten, man kann die Zeit mit ihm genießen. Das ist so wichtig, um den Glauben zu stärken. Ohne Sonne wird die schnell keine Blüten mehr haben und ganz sicher nicht wachsen. Und das Dritte ist, sie braucht Wasser. Sie braucht Wasser, sonst kann sie nicht wachsen. Und wer ist die Quelle des Lebens? Es ist die Sonntagsschulantwort, die immer richtig ist: Jesus. Das ist die Quelle des Lebens. Und wisst ihr, ich glaube, das Wasser ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Weil das Wasser kommt von außen, wird dazu geführt. Hey, Jesus hat alles für dich getan, was du brauchst. Er ist sogar für dich gestorben am Kreuz. Wir erinnern uns daran am Abendmahl. Wir erinnern uns daran nächsten Sonntag an der Taufe. Nächsten Sonntag dürfen wir 4 junge Leute taufen, da freue ich mich sehr darauf. Wir erinnern uns daran. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du dich erinnerst und dich immer wieder gießen lässt, was hat Gott in deinem Leben schon alles getan. So, jetzt hoffe ich, sie hat nicht zu viel Wasser. Ja, genau. Hey, ich wünsche mir, dass wir unseren Glauben hohe Priorität geben. Ich will mir das vornehmen. Hey, dass mein Glaube wächst, ist nicht einfach etwas Banales, sondern es ist eine wichtige Priorität in meinem Leben. Weil wenn ich kein großer Glauben habe, dann habe ich auch nichts zu geben. für die Leute in Not. Wenn ich das nicht glaube, wenn ich das nicht lebe, dann ist meine Hilfe oberflächlich und schwach. Und das will ich nicht. Und darum will ich verwurzelt sein im Wort Gottes, ausgerichtet auf Gott und seine Ziele. Und ich will trinken von diesem Jesus und von dem, was er mir gegeben hat. Und ich glaube, der Glaube wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir werden so die nächsten ein, zwei Predigten sicher noch ein bisschen weiter in dieses Thema hineingehen. Und jetzt darf ich die Band wieder nach vorne bitten.